Deutschlandfunk. Der Tag.
İşte, işte Türkiye'ye yakışan başbakan Recep Tayyip Erdoğan.
Das nenne ich mal Applaus. Hier hört man doch ganz gut, was für eine Fanbase der türkische Präsident in Deutschland hat, in der türkischen oder türkeistämmigen Community. Das ist Archivmaterial aus dem Jahr 2014, als Erdoğan Wahlkampf in Köln gemacht hat. Vor so ungefähr 20.000 Menschen war das. Diese Bühne bleibt dieses Mal leer, wie so viele andere in Deutschland, denn das ist inzwischen so einfach nicht mehr erlaubt. Und trotzdem gelingt es Erdoğan ja auch vor diesen Wahlen in Deutschland viele, viele Menschen zu mobilisieren. Vielleicht prozentual sogar mehr als in der Türkei selbst. Woran das liegt und was das mit der Community in Deutschland macht, in der es ja durchaus auch scharfe KritikerInnen gibt, ist ein guter Tag, um diese Fragen zu stellen. Denn ab heute dürfen 1,5 Millionen türkische Staatsbürgerinnen und Bürger in Deutschland ihre Stimme abgeben. Und dass man auch schon in jungen Jahren gefährlich für die Demokratie sein kann, das zeigt die sogenannte Junge Alternative, die Jugendorganisation der sogenannten Alternative für Deutschland. Die wird jetzt als gesichert rechtsextrem eingestuft. Welche Rolle spielt die eigentlich in der AfD und in der neuen Rechten? Der Tag am 27. April 2023 mit Sarah Zerback. Hi. In Deutschland sind die Wahllokale jetzt schon auf, auch wenn in der Türkei dann erst am 14. Mai gewählt wird. Ein neues Parlament und vor allem ein neuer Präsident. Hier bei uns gibt's richtig viele Menschen, die mit abstimmen können. Ein Drittel davon, die leben allein in NRW und zumindest hier bei uns in Köln, war da auch direkt zum Start richtig was los. Und trotzdem würde ich jetzt mal die steile These wagen, in der breiten Öffentlichkeit ist das bei dieser Wahl etwas untergegangen, das Thema. So ganz ohne Erdoğan, der umjubelt und gleichzeitig auch scharf kritisiert wird. Luise Sammann, die hat das Thema auf jeden Fall auf dem Schirm. Sie hat 10 Jahre als Journalistin in der Türkei gelebt und gearbeitet und beobachtet Land und Leute jetzt von Berlin aus und natürlich auch, was Türkeistämmige in Deutschland so bewegt. Hallo Luise, grüß dich.
Hallo.
Erklärt das denn jetzt, dass eben Erdoğan hier gar nicht persönlich Wahlkampf machen darf, auch schon, warum die Stimmung und vielleicht auch die mediale Aufmerksamkeit so ganz anders ist als vor den letzten Wahlen?
Das ist eine gute Frage. Ich habe darüber auch viel nachgedacht in den letzten Tagen, weil natürlich dieses Verbot gibt es, aber es ist ja noch dann die Frage, ob man sich an ein Verbot hält. Und so wie wir Erdoğan in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, ist das ja nicht unbedingt so, dass er sich immer auch an Verbote hält. Also er hätte jetzt ja auch extra wieder provozieren können, dieses Verbot irgendwie weiter übergehen oder ausreizen können, um wieder so einen Eklat zu provozieren. Denn wir haben bei den letzten Wahlen immer gemerkt, Erdoğan liebt Konflikte. Ne? Er schlägt da politischen Profit draus. Wenn es eben solche, gerade auch so bilaterale Konflikte gibt, dann kann er wieder sich vor seinen eigenen Wählern in der Türkei verkaufen als eben der Beschützer. Ne? Er kann dann zeigen auf Deutschland, auf Europa und sagen, guckt, die verbieten uns unsere Auftritte, guckt, wie die uns behandeln. Aber wir lassen uns so nicht behandeln. Wir sind stark, wir sind die Türken. Also das wäre durchaus denkbar gewesen. Dieses Jahr ist es tatsächlich überhaupt nicht so. Ich habe das auch jetzt wirklich auch so wahrgenommen. Die Stimmung ist sehr ruhig. Die Kampagnen laufen natürlich im Hintergrund. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie gar nicht stattfindet. Es ist einfach subtiler. In Moscheen findet viel statt, in den DİTİB-Moscheen, die ja schon sehr klar eigentlich an die AKP-Regierung angebunden sind, aber auch in Sportvereinen, in Frauengruppen und so weiter. Also gerade die AKP, gerade die Regierungsseite, die hat Kanäle, Möglichkeiten, die Menschen in Deutschland, die türkischen Menschen in Deutschland sehr gut zu erreichen und braucht eigentlich auch gar nicht unbedingt vielleicht dann Auftritte in Fußballstadien, sondern kann auf diesen Weg eigentlich ihre Message klar streuen. Und es geht ja vor allem eigentlich nur darum, die Leute zu mobilisieren, wählen zu gehen.
Also braucht Erdoğan da nicht unbedingt die deutsche Politik. Und wir erinnern uns ja alle noch an den Streit, den es damals ja auch gegeben hat. Wie ist es denn jetzt in diesem Wahljahr 2023? Schwächt oder stützt da die Bundesregierung Erdoğan? Ist sie neutral? Wie positioniert sich da die deutsche Politik?
Ich habe das Gefühl, sie ist im Moment vor allem froh, dass sie sich nicht positionieren muss. Dadurch, dass Erdoğan eben dieses Mal nicht auf Konflikt setzt, auf jeden Fall nicht auf Konflikt mit Deutschland, ist sie nicht so unter Zugzwang. Ne? Also das war ja meistens so, Erdoğan hat wirklich so einen Skandalauftritt hingelegt, irgendwas provoziert und die Deutschen mussten dann reagieren, weil sie natürlich nicht stillschweigend hinnehmen können, dass Erdoğan irgendwelche Nazi-Vergleiche anstellt. So, dann mussten sie reagieren und schon waren sie in der Position, in der Erdogan sie haben wollte, nämlich in diesem Konflikt drin. Und das bleibt dieses Jahr aus. Und ich habe das Gefühl, da sind eigentlich alle froh drüber. Es wird aber zugleich, gerade von regierungskritischen Türken, sehr wohl wahrgenommen und auch sehr stark kritisiert. Also diese Zurückhaltung Deutschlands gegenüber der Türkei. Also da würde man sich wünschen, dass klarere Worte gefunden werden. Ich weiß zum Beispiel, der Journalist und Autor Can Dündar, der hier in Berlin ja im Exil lebt, klarer Erdogan-Kritiker, der sagt das immer wieder, also dass er enttäuscht ist und dass er viel mehr eigentlich klare Kante erwartet von Deutschland, von der EU gegenüber der Türkei. Also dieser Kuschelkurs sozusagen, ne, der dann doch immer wieder stattfindet. Das passiert hier und da mal, aber ich glaube, dem entgegenstehen dann einfach die wichtige geopolitische Lage der Türkei, Stichwort Flüchtlinge, und dann auch schlicht ein bilaterales Handelsvolumen von 51 Milliarden Euro im letzten Jahr. Rekord war das nochmal. Also die deutsch-türkische Beziehung, die ist so ein Balanceakt zwischen diesen Interessen. Und das kann man jetzt heuchlerisch nennen oder vielleicht auch realpolitisch. Das hängt dann, glaube ich, von der eigenen Perspektive ab.
Es ist interessant, dass du jetzt auch die Kritik da nochmal aus Deutschland, auch an der Bundesregierung, aus der deutsch-türkischen Community an der Bundesregierung ansprichst. Weil ansonsten ja so die Mehrheit, das zeigen ja Umfragen echt immer wieder, in Deutschland für Erdogan ist. Also derjenigen, die da auch wirklich was mitzubestimmen haben. Das war bei der letzten Wahl schon so. Und das prophezeien Umfragen ja auch jetzt. Und das, obwohl es eben diese ganzen Probleme gibt in der Türkei auch selbst. Also die Folgen des Erdbebens, haben wir viel darüber berichtet, auch dass es wirtschaftlich im Land nicht gut aussieht. Was macht ihn denn trotzdem hier in Deutschland so beliebt?
Also ich würde noch einmal ganz kurz auf den ersten Teil deiner Frage eingehen oder einfach auf die Feststellung, dass er überhaupt so beliebt ist, ne? Das ist er schon, das erlebe ich auch in meinen Gesprächen. Trotzdem muss man diese Zahlen, die da kursieren, mit ganz großer Vorsicht genießen. Also bei den letzten Wahlen hieß es, 65% der Deutsch-Türken hätten Erdogan gewählt. Und das geisterte ja dann auch hier durch alle Medien wochenlang, warum lieben die Deutsch-Türken bloß Erdogan so? Und es hieß dann schnell eben, ne, die Deutsch-Türken. Bei diesen 65%, die ihn da gewählt haben, dass, wenn man sich da diese Zahlen mal anguckt, also mal auf Berlin zum Beispiel runtergebrochen, wo ich ja nun unterwegs bin, hier gibt es 100.000 wahlberechtigte Türken, also in der Türkei wahlberechtigte Menschen. Davon hat nur die Hälfte überhaupt sich in das Wahlregister eintragen lassen, ne? Also das muss man extra tun. Dann sind wir schon nur noch bei 50.000. Und davon die Hälfte, knapp die Hälfte, hat ihr Wahlrecht dann auch wahrgenommen, ist also ins Konsulat getigert und hat da ihre Stimme abgegeben. Dann sind wir bei 25.000. Und davon, von diesen 25.000, haben 65% für Erdogan gestimmt. Das sind dann vielleicht irgendwie 16.000 Menschen. Und also ich will das nicht wegreden, die Begeisterung vieler Menschen für Erdogan, aber es ist ein ganz großes Problem, glaube ich, wenn wir dann von 16.000 zum Beispiel hier in Berlin auf die Deutsch-Türken, also eine Community von ungefähr 3 Millionen Menschen, die da ja irgendwie reinzählen und diesen undifferenzierten Begriff, also auf die zu schließen, da muss man sehr vorsichtig sein, weil
ja,
natürlich
verstehe
gibt
ich.
Es auch große kritische Gruppen.
Absolut, genau. Und danke, dass du auch die Matheaufgabe an der Stelle für uns gemacht hast. Ich kann dem sehr gut folgen. Aber würdest du dann tatsächlich sagen, okay, es ist nicht die Mehrheit der Menschen in Deutschland, die wahlberechtigt sind in der Türkei, die für Erdogan und die AKP sind?
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es ausgewogen ist, aber dass natürlich große Gruppen oder Teile von Gruppen auch gar nicht eben zu den Wahlen gehen oder auch gehen können. Ne? Also ich habe zum Beispiel ja vorhin schon Can Dündar angesprochen, diese Gruppe zum Beispiel, regierungskritische Türken, die vielleicht auch das Land aus politischen Gründen verlassen haben, sei es jetzt diese sogenannten New Wave Türken, die eben in den letzten Jahren erst gekommen sind oder auch schon
nach dem Putsch
zum Beispiel,
ne?
Genau, das sind die. Aber es sind ja auch in den 80er Jahren zum Beispiel schon große Gruppen linker, politisch aktiver Türken oder auch Kurden gekommen. Viele von denen gehen jetzt nicht in ein türkisches Konsulat in Berlin, Hamburg oder Köln und geben da ihre Stimme ab. Die fallen ja schon mal raus sozusagen. Also ich wäre einfach vorsichtig deswegen mit diesen Zahlen. Aber natürlich, es gibt auch viele, die spreche ich auch, die sind durchaus pro Erdogan. Und ich glaube, weil du ja gefragt hattest, was ist der Grund? Ich glaube, ganz wichtig ist, sich klarzumachen, denen geht es nicht um konkrete politische Themen, ne? Also wenn du jetzt sagst, Inflation hast du angesprochen. Klar, die Lebensmittelpreise in der Türkei explodieren. Aber das betrifft natürlich Menschen hier gar nicht konkret, sondern worum es für die geht, das sind eher so emotionale, ideelle Werte, die sie mit mit Erdogan verbinden. Und da ist es eben ganz wichtig, diese Geschichte des Aufsteigers, des einfachen Mannes mit religiösen Werten, der es eben geschafft hat, nach ganz oben zu kommen. Und viele der heutigen, also der Nachkommen der einstigen sogenannten Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter in Deutschland, kommen ja genau aus diesem Milieu. Also Erdogan repräsentiert sie und er hat es geschafft. Und er erreicht damit ganz viele und gibt ihnen das Gefühl, auch Teil von etwas ganz Großem zu sein. Er ist ja auch ein super markiger Redner. Also wenn man ihn auf Türkisch versteht und reden hört, man kann ihn mögen oder nicht, aber er kann reden so, ne? Und er weiß, wie er die Menschen erreichen muss. Und dann kommt natürlich dazu, dass er immer wieder gerade Menschen, die hier das Gefühl haben, egal wie sehr ich mich anstrenge, ich gehöre nicht dazu, ich bin nicht richtig akzeptiert, ne? Dass er ganz geschickt in den letzten Jahren durch seine Auftritte ja immer wieder diesen Menschen das Gefühl gegeben hat, aber bei uns gehörst du dazu. Ne? Mhm. Also ihr Deutsch-Türken, ihr gehört zu uns und ihr seid Teil von etwas ganz Großem, nämlich der großen türkischen Erzählung und so. Das ist ziemlich banal, aber es kommt an und gerade eben bei Menschen, die sich hier nicht gut akzeptiert fühlen. Und da muss man auch Selbstkritik üben und sagen, wir haben ihm dieses Feld als deutsche Gesellschaft, deutsche Politiker, wir haben ihm dieses Feld auch kampflos überlassen. Ne?
Eben durch die Politik, die eben ausgrenzt, als ausgrenzend empfunden wird und nicht als inklusiv. Mhm. Würdest du denn sagen, wenn du sagst, also es ist quasi, es hält sich fast sogar die Waage jetzt so nach deiner Wahrnehmung, würdest du sagen, da geht ein echter Riss durch die deutsch-türkische Community, durch die Community derjenigen, die eben pro und contra Erdogan sind, hat das so ein Spaltpotenzial?
Auf jeden Fall. Da geht ein ganz klarer Riss durch. Ich würde so weit gehen, ich würde immer von den Communities sogar sprechen. Also ja. Ne, die Deutsch-Türken gibt es tatsächlich nicht. Da ist ein ganz tiefer Spalt, aber das ist keine Überraschung oder nichts Neues. Erdogan hat das sicherlich nochmal vertieft und er ist seit 21 Jahren an der Macht. Er hatte da also viel Zeit, um das zu vertiefen. Aber vorher, das muss man sich immer ins Gedächtnis rufen, war das nicht anders. Ne? Vorher war es nicht so, dass da nicht mit Spaltung gearbeitet wurde und dass die, ich sag mal, andere Seite, ne, die kemalistisch-säkulare Seite in der Türkei, hat ja auch schon immer sehr auf diesen Spalt gesetzt und hat die religiös-konservativen, die jetzt hinter Erdogan stehen, immer ganz klar weggeschoben, hat sich als Elite verstanden und aufgespielt. Also dieser Spalt, der gehört schon viel, viel länger zur Türkei dazu und zur türkischen Gesellschaft, als Erdogan existiert. Und ich glaube aber nicht, dass der hier in Deutschland zu großen Konflikten führen wird, weil er immer da war. Die Menschen haben schon immer damit gelebt.
Du bist ja sehr gut verdrahtet in die Türkei, eben weil du auch lange im Land gelebt hast. Ne? Unter anderem bist du das deswegen. Wie knapp wird es denn da tatsächlich für Erdogan? Weil da stehen die Umfragen und die Vorausblicke ja gar nicht so gut. Und da steht er gar nicht so gut da, wie das, was wir jetzt in Deutschland beschrieben haben, beziehungsweise was du ja auch gerade noch mal so ein bisschen eingeordnet hast. Zumal ja auch in der Türkei jetzt Erdogan gerade nicht so präsent sein kann, weil er gesundheitlich auch scheinbar ziemlich angeschlagen ist. Ne?
Genau, also das bringt jetzt natürlich nochmal eine extra Brisanz da rein, dass er jetzt ja plötzlich von der Bildfläche ja richtig verschwunden ist, aus gesundheitlichen Gründen. Und wie immer weiß keiner so genau, was eigentlich los ist und wann er wieder da ist. Und das ist aber sehr entscheidend in einem Land, wo sich alles um eine Person dreht. Ne? Mhm. Also es gibt niemanden, der Erdogan vertreten kann. Das ist schon wirklich spannend und es hängt, glaube ich, vieles davon ab, wie schnell er wieder auf die Beine kommt oder wieder auftaucht sozusagen. Davon unabhängig wird es tatsächlich knapp. Ich würde sagen, das ist definitiv die spannendste Türkei-Wahl, die ich erlebt habe oder noch nicht erlebt habe, aber so, weil die meisten Umfragen sehen ja tatsächlich Kılıçdaroğlu, den Oppositionsführer, vorn. Und es haben sich eben, ein Grund, warum Erdogan immer so stark war, war ja, dass die Opposition so unfähig und gespalten und zersplittert war. Und das ist sie in gewisser Weise immer noch, aber sie haben es doch geschafft, diesen Sechsertisch, also dass sich da eben sechs Parteien auf einen Kandidaten geeinigt haben. Und dass auch die Kurden gesagt haben, wir verzichten auf einen eigenen Kandidaten und unterstützen diesen Kemal Kılıçdaroğlu. Das ist natürlich schon eine beeindruckende Leistung, die alles verändert, ne? Weil in den letzten Jahren haben sie das nie geschafft. Das heißt, es ist total spannend und ich glaube, dass es nicht so viel auch da, ich habe das vorhin schon für die Deutsch-Türken gesagt, und ich glaube auch, dass das für die türkischen Wähler in gewissem Maße gilt. Es geht jetzt gar nicht so viel um einzelne politische Maßnahmen oder um so Punkte, über die wir dann oft uns fragen, ja, aber Pressefreiheit, wie kann das denn sein, dass die Leute den trotzdem wählen oder so? Es geht da gar nicht um diese einzelnen Details, sondern es ist mehr so wie beim Fußball, habe ich oft das Gefühl. Man ist halt entweder für ihn oder gegen ihn. Ne? Mhm. Und die politischen Details werden nicht dafür sorgen, also auch eine schlechte Erdbebenumgangspolitik wird kaum dafür sorgen, dass jemand, der immer Erdogan gewählt hat, jetzt plötzlich sagt, gut, dann will ich jetzt mal die Kemalisten. Mhm. Sondern das ist so ideell tief verankert in den Menschen, dass sie diese Gräben eigentlich nur selten, glaube ich, überschreiten werden. Aber ich bin gespannt. Wie gesagt, ich finde, es ist die spannendste Türkei-Wahl seit 21 Jahren, seit Erdogans Amtsantritt.
Poh, ja, verstehe ich, dass man da jetzt schwierig eine Prognose irgendwie machen kann. Meine wäre, dass wir uns hier in der Tag wahrscheinlich wieder hören, in irgendeiner Konstellation und wahrscheinlich spätestens am 15. Mai, wenn genau. Die Wahl dann gelaufen ist. Luise, erstmal für den Moment vielen Dank.
Danke auch.
4 Jahre hat sich das Bundesamt für Verfassungsschutz Zeit genommen, um die junge Alternative zu beobachten. Mit dem Ergebnis, die AfD-Jugend wird jetzt als gesichert rechtsextrem eingestuft. Und noch 2 weitere Gruppen aus dem Umfeld übrigens. Das ist nicht wirklich überraschend, wenn man sich einfach mal anhört, was der Bundesvorsitzende der JA so von sich gibt.
Die Altparteienregierung, ob Bund, Land, betreiben hier einen Bevölkerungsaustausch. Und sie werden nicht ruhen, bis jeder Winkel unseres Landes und jedes friedliche Dorf mit illegalen Migranten vollgestopft ist.
So klingt es, wenn man ein völkisches Gesellschaftskonzept hat. Und das ist laut Verfassungsschutz in der jungen Alternative eben keine Einzelmeinung, sondern der neue, sich verschärfende Sound. Und der hat jetzt Konsequenzen für die junge Alternative, aber damit natürlich auch für die AfD und für die neue Rechte, die damit jetzt fast vollständig beobachtet wird. Können wir jetzt drüber sprechen mit Nadine Lindner, die als Korrespondentin in unserem Hauptstadtstudio die AfD besonders im Blick hat. Nadine, die junge Alternative agiert ja nicht im luftleeren Raum, sondern ist ja auch gut vernetzt. Experten sprechen da ja auch immer von so einer Art Scharnierfunktion, die die haben, oder Brückenfunktion zwischen vorpolitischem und parlamentarischem Raum. Dass diese Jugendorganisation der AfD jetzt als gesichert rechtsextrem gilt, was heißt das denn für die sogenannte Alternative für Deutschland, für die AfD?
Also das ist natürlich nichts, über was sich eine Partei freut oder freuen kann, wobei die AfD versucht, das so ein bisschen auch abzutun und kleinzureden. Aber die AfD hat ja noch eine andere Baustelle. Die AfD ist ja selber als Gesamtpartei auch in einer relativ heiklen Phase. Sie gilt für das Bundesamt des Verfassungsschutzes selber als Verdachtsfall. Also das heißt, es wird geprüft, ob sie erwiesen extremistisch ist oder ob sie eben dieses Kriterium nicht überschreitet. Da gibt es im Moment einen relativ langen Rechtsstreit, der noch nicht vorbei ist. Letztes Jahr im März gab es eine viel beachtete, ich würde sagen, Zwischenetappe mit der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln im März 2022, wo die Argumentation des Verfassungsschutzes im Kern gestärkt wurde. Aber die AfD hat das noch weiter betrieben und es liegt jetzt, das Verfahren liegt vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster. Die Entscheidung dauert noch, könnte sich bis zum Jahresende hinziehen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich mir die Pressemitteilung von gestern durchlese vom Bundesamt für Verfassungsschutz, ist, dass man da so ein bisschen spitze Finger hat, das eigentlich gar nicht erwähnt, sich nur auf diese 3 Organisationen bezieht, also Junge Alternative, Institut für Staatspolitik, den Verein 1% und so diese ganze AfD-Debatte da eigentlich gar nicht so mit dran kleben will. Ich persönlich würde sagen, dass es ist noch nicht ganz einzuschätzen. Ich glaube, es ist nicht wirklich hilfreich, wenn es jetzt um die AfD als Gesamtpartei geht, wenn die Jugendorganisation jetzt als erwiesen extremistisch gilt. Aber es ist jetzt auch kein Automatismus zu sagen, das hat jetzt automatisch eine Auswirkung auf die Gesamtpartei, zum Beispiel zur Frage, ob die gesamte AfD erwiesen extremistisch ist.
Mhm, aber das finde ich schon ganz interessant, wenn du sagst mit spitzen Fingern, wie erklärst du dir das denn? Weil der Chef heißt ja schon lange nicht mehr Maaßen, sondern Haldenwang, ne?
Na gut, es sind halt einfach zwei getrennte Verfahren und der Verfassungsschutz weiß halt auch ganz genau, dass er halt bei der Gesamtpartei auch gründlich argumentieren muss. Man hat das ja auch in Köln gesehen, dass zwar sozusagen die meisten Punkte für den Verfassungsschutz entschieden wurden, aber zum Beispiel auch in Richtung Flügel konnte die AfD mit ihrer Argumentation Erfolge einfahren vor Gericht. Also das heißt, alles, was der Verfassungsschutz da in die Waage wirft, was die Gesamtpartei betrifft, das muss natürlich Hand und Fuß haben und vielleicht kleine Randnotiz. Ähnliches wird jetzt auch für die junge Alternative gelten. Die AfD hat da jetzt schon juristische Schritte, eine juristische Prüfung angekündigt. Also da muss natürlich, ist dem Verfassungsschutz völlig klar, dass das, was er tut, auch vor den Verwaltungsgerichten dann nochmal überprüft wird.
Verstehe. So, also die trennen das noch, wollen das noch nicht so zusammenschmeißen, aber klär uns doch mal auf, inwiefern sind denn die Jugendorganisation und die AfD da schon miteinander verwoben?
Also erstmal relativ simpel dadurch, dass die junge Alternative mit ihren ungefähr 1700, 1800 Mitgliedern die anerkannte Jugendorganisation der AfD ist. Also das heißt, die hat da einen offiziellen Status. Dann gab es im vergangenen Jahr noch eine interessante Veränderung. Ich würde auch sagen, eine deutliche Aufwertung der jungen Alternative. Beim Parteitag in Riesa im Juni 2022, da ist ein Mitglied der jungen Alternative sozusagen offiziell als Spitzenkandidat der Jugendorganisation in den Bundesvorstand gewählt worden. Das war Carlo Clemens. Großer Jubel damals in den Reihen der JA. Also das heißt, die JA, die sind jetzt quasi über alles direkt informiert, was so in der Partei passiert. Auch die schwierigen Dinge, Parteiordnungs-, Parteiausschlussverfahren, das kriegen die jetzt alles mit, können mitbestimmen, können zum Beispiel auch Finanzdiskussionen mitführen etc. pp. Also da gibt es eine Verschränkung dieser beiden Organisationen. Und man sieht es aber auch in dem, was jetzt, wie soll ich sagen, so im Parteileben passiert. Also wenn die junge Alternative ihren Bundeskongress hat, wie letztes Jahr im Oktober in Apolda, da kommt dann der Bundesvorsitzende Tino Chrupalla vorbei, hält ein Grußwort, Björn Höcke war dann auch da. Oder zum Beispiel die Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch, die geht dann zu einer kleinen Demo in Berlin von der jungen Alternative, wo die gegen ein Kita-Projekt einer Schwulenberatung demonstrieren. Und grundsätzlich auf Demos gibt es immer wieder die Mobilisierung, also oft dann ein Block von der JA, wo dann auch einfach, ich würde mal sagen, Masse gemacht wird auf so Demos, wie zum Beispiel im Oktober 2022, am 8. Oktober in Berlin, wo es eine große Demo des AfD-Bundesvorstands gab und wo die JA dann halt auch reichlich anreist, Transparente mitbringt und dort halt Präsenz zeigt und ansonsten wie bei vielen anderen Parteien auch natürlich auch sowas wie Wahlkampf, plakatieren, so ein bisschen auch die Infrastruktur, die so ein Parteileben dann braucht.
Mhm. Ja, interessant. Also, dass auch da sozusagen die jungen Köpfe schon so durchdiffundieren, ne, von der Jugendorganisation in die große Partei, ist ja, ja haben wir ja mit der SPD gesehen, zum Beispiel viel, jetzt Kevin Kühnert, ne, damals Schröder und so, das gibt's ja immer wieder. Und du sagst gerade, die kriegen jetzt dann also auch mit, was in der AfD passiert und umgekehrt. Kriegt denn jetzt auch der Verfassungsschutz mit, was in der AfD passiert? Darüber, dass die da so verwoben sind und der Verfassungsschutz da jetzt ja auch zum Beispiel mithören darf, abhören darf. Was hat das für Folgen?
Für die AfD oder für...
Für beide und vor allen Dingen, wenn die so eng ja zusammenarbeiten, wie du es gerade schilderst.
Naja, es gibt ja noch mehr solcher Querverstrebungen. Also wenn man sich die Bundestagsfraktion anschaut, Hannes Gnauck hat man ja eben gehört. Und Hannes Gnauck hat ja zwei Jobs. Der ist ja Vorsitzender der Jungen Alternative und ist aber parallel dazu noch Bundestagsabgeordneter für das Land Brandenburg. Mhm. Sitzt im Verteidigungsausschuss, hat dort Einblick ja auch in sensible Daten, die das Verteidigungsgeschehen, die Bundeswehr etc. betreffen. Inhaltlich hat man geguckt, er hat sich gegen die Impfpflicht für Soldaten eingesetzt, gegen Iran-Sanktionen. Und ich fand das interessant, ich saß gestern mit einem AfD-Abgeordneten, der ihm jetzt politisch eigentlich gar nicht so nahe steht, zusammen in einem Hintergrundgespräch. Und der hat gesagt, eigentlich hat sich Hannes Gnauck in der Bundestagsfraktion da irgendwie gut eingebracht. So nach dem Motto, ja, als Oberfeldwebel, der meiner Ansicht nach ist, würde er quasi Hierarchien verstehen und sich dann dort dort irgendwie gut einfügen und hätte sich eigentlich auch in so einer persönlichen Entwicklung da gut entwickelt. Ich kann das jetzt von außen nicht bewerten, aber er hat jetzt nicht nur einen schlechten Stand in der Fraktion. Und ansonsten sieht man zum Beispiel noch, zweiter Name, Jan-Wenzel Schmidt, langjähriger Vorsitzender der Jungen Alternative in Sachsen-Anhalt, auch mit Querverbindungen zum Beispiel zur identitären Bewegung in Sachsen-Anhalt. Der ist auch im Bundestag, ist dort im Finanzausschuss. Sebastian Münzenmeier, da würde ich sagen, das ist vielleicht sogar auch der prominenteste oder der am hochrangigste in der Fraktion, war mal Landesvorsitzender der Jungen Alternative, ist jetzt stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Der gilt meiner Ansicht nach als einer, der noch was werden will in Partei und Fraktion, hält sich im Moment aber noch so ein bisschen zurück, aber ich weiß, dass er Ambitionen hat.
Und die alle, vielleicht kannst du das noch mal so ein bisschen erklären, so über dieses Beobachten hinaus, also was heißt das, diese Einstufung? Was kann da jetzt genau der Verfassungsschutz tun?
Gut, der Verfassungsschutz kann jetzt sein gesamtes Instrumentenrepertoire anwenden. Das darf er theoretisch auch schon, wenn eine Organisation ein Verdachtsfall ist, also zum Beispiel Bild- und Tonaufnahmen, Einschleusen von sogenannten Vertrauenspersonen oder Gewährspersonen, also das heißt Leute, die dem Verfassungsschutz dann gewisse Details erzählen, aber auch zum Beispiel Eingriff in Telekommunikation bis hin zu, und das finde ich interessant, Anschauen oder Überprüfen von Geldflüssen, die es gibt. Das ist jetzt, die Veränderung liegt eigentlich eher darin, dass bei all diesen Instrumenten, die der Verfassungsschutz dort anwenden kann, muss es eine Verhältnismäßigkeit geben. Und wenn jetzt eine Organisation erwiesen extremistisch ist, kann diese Verhältnismäßigkeitsprüfung anders ausfallen. Ich würde es jetzt mal so formulieren, es ist dann einfacher für den Verfassungsschutz, diese Instrumente auch anzuwenden.
Okay, das ist also quasi jetzt so auf der institutionellen Ebene. Welche persönlichen Folgen kann das denn für die Mitglieder der Jungen Alternative haben?
Also meiner Ansicht nach ist das der wichtigste Punkt, und zwar diese Frage Karriere, JA oder Karriere. Ich glaube, diese Frage ist seit gestern noch mal viel relevanter geworden, weil wir reden ja über Leute, die 35 Jahre oder jünger sind. Das heißt, die sich so in ihren 20ern vielleicht engagieren in der Jungen Alternative. Und es ist jetzt so, es wird jetzt sehr viel schwerer, in den öffentlichen Dienst zu gelangen als Neubewerber, weil zum Beispiel Institutionen wie die Bundeswehr, das Bundeskriminalamt, teilweise aber auch einzelne Landespolizei machen eine Regelabfrage für neue Bewerber beim Verfassungsschutz. Und wenn da jetzt rauskommt, ein Bewerber ist Mitglied in einem Kreisvorstand, in einem Landesvorstand der Jungen Alternative, gibt es zwar da noch nicht den Automatismus, sofort zu sagen, der darf nicht, aber die Hürde wird dann deutlich höher. Und es kann auch schwieriger sein, wenn man schon im Job ist, eine Sicherheitsüberprüfung braucht für bestimmte Einsätze, dann auch dort Schwierigkeiten zu bekommen. Und die zweite Frage ist die Erteilung von Waffenbesitzkarten. Auch dort gibt es immer wieder Austausch zwischen den Waffenbehörden und dem Verfassungsschutz. Und wenn es jetzt eine Organisation ist, die erwiesen extremistisch ist, werden auch da die Hürden ungleich höher.
Das sind also mal so die Folgen, die Abwehrreflexe auch, die es jetzt eben gibt gegen eine als offen rechtsextrem agierende Jugendorganisation Folgen. Welche Schlüsse sollen wir denn zum Beispiel daraus ziehen? Auch als Medien, da gibt es ja auch schon einige Journalisten und Journalistinnen, die sagen, also ehrlich gesagt, den dürfen wir jetzt ja gar keine Bühne mehr bieten. Ich habe da Georg Restle im Ohr, den WDR-Redakteur. Wie siehst du das? Keine Bühne, keine Sendezeit mehr jetzt für die Junge Alternative?
Also ich habe den Kommentar von Georg Restle gestern Abend auch gehört und ich muss sagen, ich würde ihm da total widersprechen. Ich habe da wirklich eine gänzlich andere Meinung dazu. Also das ist ja auch sozusagen ein Argument, was gerne bemüht wird, ich würde sagen, auch auf der politischen Linken zu sagen, man darf diese Struktur nicht stärken, man darf ihnen keine Sendezeit geben. Ich finde aber, wenn man in den Rundfunkstaatsvertrag reinschaut, sieht man dort, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten objektiv und unparteilich bei der Berichterstattung sein sollen, auch die Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit berücksichtigen sollen. So. Für eine Partei, die wie die AfD oder die Junge Alternative zwar als verdachtsvoll oder als erwiesen extremistisch eingestuft sind. Die sind aber nicht verboten. Das heißt, sie nehmen am politischen Geschehen teil. Sie treten zu Wahlen an. Sie sind Teil diverser Landesparlamente beziehungsweise auch des Bundestags. Und ich finde schon, dass man mit ihnen umgehen muss. Für mich ist das nicht eine Frage des Ob, sondern eher das Wie. Also das heißt, gut vorbereitet sein auf die ja auch teilweise haarsträubenden Argumentationen oder populistischen Wolten, die da vorgetragen werden. Aber ich finde, man kann sie nicht komplett ausgrenzen aus dem Geschehen. Das finde ich absolut nicht berechtigt. Ich weiß, dass Verlagshäuser zum Beispiel den Kurs fahren, AfD-Lern keine kompletten Interviews zum Beispiel dann zu geben, wie man es mit anderen Politikern machen würde. Das finde ich vertretbar, wobei auch Verlagshäuser ja als sogenannte Tendenzbetriebe da auch viel freier entscheiden können, wie sie damit umgehen. Also ich finde, wir müssen uns damit weiter auch im Programm auseinandersetzen mit der AfD.
Danke dir, Nadine, für die Infos, aber auch für deine Einschätzung.
Merci, danke dir, ne? Ciao.
Der Tag am 27.04.2023. Von und mit Sarah Zerback zu hören gewesen und Moritz Küpper hinter den Kulissen nicht zu hören gewesen, aber auch seine Handschrift steckt hier drin. Wir beide sagen danke fürs Zuhören und möchten an der Stelle hier nochmal die E-Mail-Adresse hinterlassen, dertag@deutschlandfunk.de. Ja, da sind wir gerade ja schwer dabei, nach Feedback zu fragen und nach allem, was sich ändern soll oder vielleicht auch so bleiben soll. Machen wir noch das ein oder andere Mal, einfach weil so viel tolle Anmerkungen und Anregungen kommen. Hören wir dann aber auch bald wieder mit auf. Versprochen, dann geht's nämlich daran, das Ganze vielleicht auch mal in Ruhe sich anzugucken und Schlüsse daraus zu ziehen und vielleicht umzusetzen. Mal schauen, ihr werdet's hier hören. Vielen Dank, bis dahin, ciao.